Ja, guten Morgen. Wir haben vor 2 Wochen von Veit eine Predigt gehört. Da ging es um die Gnade Gottes, dass er sie jedem Menschen gibt. Und letzten Sonntag hat Johannes darüber gepredigt, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann, dass die Zeichen dafür erfüllt sind und ja, durch die Gnade wird er uns aber auch in den Himmel mitnehmen. Und ich will heute darüber reden, komme ich auch mit in den Himmel? Bin ich mir da sicher oder kann ich mir da sicher sein? Ich hoffe es, dass jeder sicher ist und darauf wartet, dass er sich darauf freut, dass Jesus wiederkommt. Und dafür will ich einen Vers mit uns am Anfang lesen, in Epheser 2, Vers. Also der erste Schritt halt, um gerettet zu werden, ist ganz einfach. Man muss daran glauben, aber ich will mit euch darüber reden, an was genau, was ist dieser Glaube, der uns rettet. Dazu lesen wir Epheser 2, Vers 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Hier sagt Paulus, dass wir im Endeffekt durch den Glauben gerettet werden. So, aber welcher Glaube ist das? Dass wir daran glauben, dass Jesus einmal gelebt hat, das rettet nicht. Dass wir daran glauben, dass Jesus einmal gestorben ist auch, dass er wieder auferstanden ist, das ist wichtig, aber das rettet uns im Endeffekt nicht. Jakobus sagt in Kapitel 2, Vers 19, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran, auch die Dämonen glauben es und zittern. Einfach nur zu wissen, dass es Jesus gibt, das ist sehr schön, wenn man so weit ist, aber das rettet im Endeffekt nicht, sondern, wie Matthäus sagt in Kapitel 1, Vers 21, und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist das Wichtigste, woran wir glauben müssen, dass er unsere Schuld vergibt und wir dadurch gerecht vor Gott sind. Das ist das, was uns rettet. Und wenn wir daran glauben, dass er uns die Schuld vergibt und ihn darum bitten, dann nennen wir das eine Bekehrung. Dann sind wir ab diesem Moment Erben des Himmels. Dann sind wir gerettet. Das klingt eigentlich sehr einfach. Oder in Timotheus heißt es, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dass jeder Einzelne dieses Evangelium versteht und es annehmen kann. Und damit es nicht kompliziert ist, damit wirklich jeder in der Lage ist, es anzunehmen, hat er es wirklich sehr einfach gemacht. Und wie einfach könnten wir das zusammenfassen, um diesen Glauben auszudrücken? Wir lesen in Lukas 18 eine sehr kurze Variante. Da ist es ein Gleichnis von einem Pharisäer und einem Zöllner. Der Pharisäer betet erst sehr schön und ausführlich und dann betet der Zöllner. Und das heißt in 18, Vers 13, der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Gott, sei mir Sünder gnädig. Das hat gereicht, damit Jesus gesagt hat, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Mit diesen 5 Worten war er gerettet. Und in meinen Worten, wenn ich das einmal sage, Jesus, vergib mir meine Schuld. Diese 5 Worte, die drücken alles aus, was reicht, um gerettet zu werden. Jesus, vergib mir meine Schuld. Es ist so einfach. Wir müssen es von Herzen glauben und dann wird Gott uns auch in seine Familie aufnehmen und uns retten. Mehr ist nicht nötig, dass wir wiedergeboren werden, dass wir ein neuer Mensch werden, dass uns die Schuld vergeben ist, dass der Heilige Geist in uns einzieht und uns damit für den Himmel versiegelt, dass er uns dann im Glauben lehrt, dass er uns vor Sünden bewahrt und vieles mehr, was er in unserem Leben tut. Dass er uns auch darauf hinweist. Wir werden nicht perfekt sein, aber er wird uns darauf hinweisen, was wir Falsches tun vielleicht. Wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast, Jesus um Vergebung deiner Schuld zu bitten, das ist ein kleiner und einfacher Schritt. Dann weißt du, woran du arbeiten musst, um sicher zu sein, dass du in den Himmel kommst. Habe ich dieses Evangelium, diese frohe Botschaft schon mal irgendwo gehört und sie vielleicht auch schon irgendwie angenommen, irgendwas irgendwie in meinen Worten auch gesagt, vergib mir meine Schuld, irgendwie, aber es ist nichts passiert. Vielleicht habe ich nichts dabei gespürt, nichts Besonderes gefühlt. Bin ich mir wirklich sicher, dass ich das ernst gemeint habe? Wird Jesus mich wirklich mitnehmen, wenn er wiederkommt? Mit zwei Beispielen will ich das einmal beschreiben, wie wir wirklich absolut sicher sein können, dass wir uns wirklich darauf freuen und keine Angst haben müssen, dass er uns hier zurücklässt. Das erste ist Hingabe, und das lesen wir mit einem Beispiel aus Lukas 7, Vers 36 bis 50. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach, Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich vermute, der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm, du hast recht, richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. So, das ist ein Ereignis in Jesus' Leben, wo er zu Besuch ist. Die essen zusammen und da kommt eine Frau, die sogar dafür bekannt ist, dass sie viele Fehler in ihrem Leben gemacht hat. Die Leute kennen sie dafür. Und sie kommt zu Jesus, einfach in ein fremdes Haus. Sie weiß, er ist da und sie will unbedingt dahin kommen und ihm etwas Gutes tun, seine Füße salben. Wieso macht sie das? Jesus beschreibt es in einem kurzen Gleichnis. Zwei Leute, die Schulden hatten, der eine 50 Denare, das sind etwa 1 bis 2 Monatsgehälter, ist ja schon was. Der andere 500 Denare, mehr als ein Jahresgehalt, also sehr viel mehr. Und beiden wird es geschenkt. Jesus fragt einfach, wer wird sich mehr darüber freuen? Wie der Pharisäer auch vermutet hat, sagt Jesus, es ist der, dem natürlich mehr geschenkt wurde. Und in Vers 47 sagt er dann, Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Sie hat vielleicht viele Fehler gemacht und vielleicht hat sie schon vorher, bevor sie zu Jesus gekommen ist, um Vergebung der Schuld gebeten. Und deshalb ist sie überhaupt erst gekommen mit dieser Salbe. Wir wissen nicht, wann das passiert ist. Aber gerade weil ihr die Sünden vergeben wurden, ist sie zu Jesus gekommen und wollte ihm unbedingt etwas Gutes tun. Sie wollte ihre Dankbarkeit und Liebe zeigen. Sie wollte einfach Gemeinschaft mit ihm haben. Sie wollte vielleicht hören, was er zu sagen hat. Sie war demütig und sie hat gerne gegeben, ein wertvolles Öl. Sie wollte es nicht für sich behalten. Jesus hat den höchsten Wert in ihrem Leben bekommen. Das ist Hingabe, voller Einsatz für Jesus, weil er den höchsten Wert in unserem Leben hat. Wir sehen uns nach Gemeinschaft mit ihm. Wir wollen von ihm hören. Wir wollen mehr von ihm lernen. Und wir stellen nichts über ihn. Er bleibt an der ersten Stelle. Hast du noch etwas in deinem Leben, wo du weißt, dass es für Jesus nicht in Ordnung ist, aber kannst es nicht loslassen? Dann weißt du, an was du noch zu arbeiten hast, um wirklich sicher zu sein, in den Himmel zu kommen. Jesus an die erste Stelle lassen. Das zweite Beispiel zu dem vollen Einsatz gehört der Gehorsam. Dazu lesen wir in Apostelgeschichte 9, Vers 1 bis 6. Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohenpriester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte: Wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm: Steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Saulus hat später den Namen Paulus bekommen, von dem wir viele Briefe im Neuen Testament haben. Und er war fest davon überzeugt, dass die Leute, die diesem Jesus nachfolgen, die Christen damals, dass sie eine Gefahr für die Menschen sind und dass er sie gefangen nehmen muss. Er hat kurz vorher sogar genehmigt, dass die Leute Stephanus umbringen durften, ein wunderbarer Christ. Und er hat es erlaubt, dass er getötet wird. Und er wollte jetzt noch mehr Christen einfach gefangen nehmen und sie hinrichten lassen. Und ja, unterwegs begegnet ihm Jesus in einem hellen Licht. Es ist ein besonderes Ereignis, was er erlebt hat. Und als Jesus sich vorstellt, wer er ist, Saulus sagt dann sofort Herr zu ihm. Er nimmt ihn sofort als seinen Herrn an. Er hat zwar Angst, er sagt ja, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Er hat Angst, mit Zittern sagt er das, weil es ein besonderes Ereignis ist und er auch verstanden hat, dass welche Macht Jesus hat und das, was er getan hat und was er auch tun wollte, das war absolut falsch. Das hat er eingesehen. Denn in 1. Korinther 12, Vers 3 lesen wir: Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. Zu dieser Zeit war der Heilige Geist bereits da und in diesem Moment hat Paulus ihn bekommen. Das war seine Bekehrung. Er hat Jesus als seinen Herrn angenommen und sein erster Satz als Christ war: Jesus, was soll ich tun? Er war sofort gehorsam. Wieso wir gehorsam sein sollen, wir lesen es auch in Jakobus 2, Vers 14 bis 17. Da sagt Jakobus, was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt, und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch. Aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Darum sagt auch Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 18, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Wir müssten nichts tun, um noch sicherer in den Himmel zu kommen, um irgendwas zu beweisen. Es ist nur eine Folgerung von Jesus, dass wenn wir ihn annehmen, dass wir ein neues Leben mit ihm anfangen, dass wir auch nach seinen Regeln leben, dass wir ihm gehorsam sind. Und nicht jeder hat die gleichen Aufgaben. Nicht jeder muss direkt in ein fremdes Land und missionieren oder hier in der Stadt auf der Straße evangelisieren. Nicht jeder muss predigen oder Musik machen. Gott wird uns da gebrauchen, wo wir auch unsere Gaben haben. Dort, wo wir helfen können. Wie wir selbst als Kinder manchmal ungehorsam waren, werden wir auch als Christen ungehorsam sein. Aber Gott als unser himmlischer Vater wird uns darauf hinweisen. Er wird uns zurechtweisen. Und da kommt es darauf an, nehme ich diese Zurechtweisung an? Wenn ich weiß, dass etwas nicht in Ordnung ist, was ich getan habe, ändere ich mich, bitte ich wieder um Vergebung? Oder lebe ich einfach so weiter mit dem Wissen, dass es vieles nicht okay ist und es wird mir egal? Es ist ein leichter Schritt, um gerettet zu werden. Jesus um Vergebung der Schuld zu bitten und das von Herzen glauben, dann sind wir Erben des Himmelreichs. Und wie Jesus mit dem Gleichnis in Lukas sagte, wenn er uns die Schuld vergeben hat und wir das verstanden haben und angenommen haben, dann ist es ganz natürlich, dass wir uns über dieses riesige Geschenk freuen und dankbar sind. Man wird es in meinem Leben sehen, ob ich diese Worte einfach nur so gesagt habe oder ob ich sie wirklich ernst gemeint habe. Es wird Auswirkungen haben. Und wenn du dir nicht sicher bist, wenn du irgendwie Zweifel hast, dann geh diese Schritte einfach nochmal durch. Glaube daran, dass Jesus dir die Schuld vergeben hat. Bitte ihn darum und glaube das fest. Setze Jesus auf die erste Stelle in deinem Leben und höre auf das, was er in der Bibel sagt. Ich will mit drei Versen aus Hebräer abschließen. In Hebräer 10, Vers 23 bis 25. Da heißt es, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken. Denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Wie wir letzten Sonntag gehört haben, dass Jesus wirklich bald wiederkommt, jederzeit wiederkommen kann, weil die Zeichen sich erfüllt haben, dass wir uns wirklich ermutigen, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Wenn jemand Zweifel oder Sorgen hat, dass wir miteinander reden und dass wir dann wirklich an dieser Hoffnung festhalten, weil Gott es uns versprochen hat, dass er uns unsere Schuld vergibt und wir damit die Ewigkeit mit ihm im Himmel verbringen können. Amen.